Moin aus Hamburg, hier ist Nicole Harder und der Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören und dieser Podcast hilft dir auch, ein bewusstes Leben zu leben, ein gesundes Leben und ja, hoffentlich auch ein fröhliches Leben. Doch das Leben endet mit dem Tod. Das ist uns wohl allen bewusst und gerade jetzt schwebt dieses Thema Tod ja jeden Tag in den Medien mit. Und ich freue mich sehr, dir heute ein Gespräch mit Sabine Osterburg zu präsentieren. Sie hat nämlich schon 3 Verluste in ihrem Leben erlitten, unter anderem ihren 14-jährigen Sohn David. Und warum sie trotzdem mutig und selbstbestimmt ihr Leben weiterlebt und sich nicht von diesen sicherlich schlimmen Ereignissen runterziehen lässt. Das berichtet sie dir. Ja, wir reden über Hospizarbeit, wir reden über den Tod. Du erfährst, was du selber tun kannst, wie du mit Verlusten besser umgehen kannst, wie du Sterbenden vielleicht auch helfen kannst, mit dem Tod umzugehen. Ich hoffe, dass dieser Podcast dir hilft, zu leben, wirklich zu leben und dir bewusst zu machen, dass das Leben endlich ist, doch dass du immer noch so viel Zeit hast hier auf Erden, ein wirklich glückliches, selbstbestimmtes Leben zu leben. Freu dich jetzt auf das tolle Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sabine. Schön, dass du hier im Podcast bist bei Reise meines Herzens.
Ja, toll. Hallo, liebe Nicole.
Ich freue mich sehr, dass wir uns heute einem Thema widmen können, welches ja für viele Menschen vielleicht nicht so leicht ist, beziehungsweise es ist ein Thema, über das man nicht so gerne redet und ganz oft von sich weist, weil man vielleicht auch noch jünger ist, weil man ja nie so wirklich mit dem Thema zu tun hatte. Und zwar ist das das Thema Tod. Vielen Dank, dass du heute hier bist und wir darüber reden können.
Ja, sehr gerne. Weil dieses Thema Tod, Sterben, Verlusterfahrungen, da kommen wir nicht dran vorbei, finde ich.
Das ist wohl so, das ist wirklich so. Du hast leider auch schon ein paar Erfahrungen mit dem Tod gemacht, also jetzt nicht dein eigener, Gott sei Dank, du bist hier, aber du hast in deinem Leben schon ein paar Schicksalsschläge erlitten. Magst du da kurz drüber reden?
Mhm. Ja, sehr gerne. Also wie sich das schon heißt, schon dieses Wort ist sehr spannend. Das Schicksal erteilt uns Schläge, ne? So Schicksalsschlag. Also wenn ich so zurückdenke, dann ist der Tod ja eigentlich schon ganz, ganz früh in meinem Leben eingezogen, weil was mir viele Jahre später bewusst wurde, ist, dass das Kind vor mir ja schon verstorben ist in meiner Geschwisterrolle. Also so mit dem Thema Tod wurde ich schon ganz früh konfrontiert. Ich habe 2 große Geschwister, die sind über 10 Jahre älter und dann war meine Mutter 2 Jahre vor mir mit einem Kind schwanger, was während der Geburt verstorben ist. Das habe ich aber bestimmt 10, 15 Jahre gar nicht gewusst. Da wurde ja, wie hast du so schön gesagt, nicht drüber geredet. Also man redet ja auch nicht darüber, weil es uns vielleicht belastet, schmerzt und wir dieses Gefühl vermeiden wollen und man redet auch nicht, weil man es anderen nicht zumuten will. Ja, und das war mir zwar irgendwie klar, aber als mein eigener Sohn dann mit 12 Jahren an Krebs erkrankt ist und ich mich mit diesem Thema intensiv erstmal mit der Krankheit, mit der Therapie und was kommt da jetzt auf uns zu, auseinandersetzen musste, weil als Mutter stehst du ja dann irgendwie da und ja, bist diejenige, die das irgendwie dann übernimmt. Also zu dem Zeitpunkt war ich schon relativ frisch getrennt und der Vater der Kinder war auch gesundheitlich nicht in der Lage, mich da zu unterstützen. Das ist auch gar kein Vorwurf, weil ich habe das auch angenommen, so wie es war. hatte noch eine kleine Tochter zu dem Zeitpunkt, die war 7 oder 8 schon. Also da war ich schon mal konfrontiert mit einigem, wo ich eigentlich, ganz ehrlich, hinterher wusste ich das, total überfordert war.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, mit so einer Diagnose Krebs und man sieht das eigene Kind leiden, ist ja einfach grausam, vermute ich jetzt mal. Also es gibt ja kaum was Schlimmeres.
Schon, und doch sind diese Kinder, also alle, die ich so auf der Onkologie, Kinderonkologie erlebt habe, das sind so mutige, tapfere Seelen. Also ich bin mal ganz ehrlich und ich lehne mich da jetzt mal weit aus dem Fenster. Da habe ich viel mehr Pflegekräfte und Ärzte erlebt, die viel mehr Angst hatten und die denen es beim Zuschauen schon anders wurde. Und die Kinder, die sind da einfach durchmarschiert teilweise, wo ich dann manchmal gedacht habe, woher nehmen die diese Kraft? Also ich denke dann immer, sie schauen sich ja von außen nicht selber zu. Ne? Du steckst dann drin und das erlebe ich auch von Menschen, die selber diese Krankheit, also die schon erwachsen sind, ist ja auch ein Unterschied, ob ein Kind mit 12 so eine Krankheit, wie soll ich sagen, diagnostiziert bekommt oder erkrankt oder ob du vielleicht schon 30 oder 40 bist, ist auch nochmal ein Unterschied.
Richtig. Wie ist dein Sohn damit umgegangen? Also mutig, Augen zu und durch und
spannend. Also mein Sohn war, was ich heute erst so richtig weiß, eine sehr mutige, in sich gekehrte Seele, die einfach mit sich ganz viel alleine ausgemacht hat. Und ich glaube, er wollte mich zu dem Zeitpunkt auch schützen irgendwie, weil er gemerkt hat, ich war damit überfordert. Ich stand hier eigentlich mit dem Berg schundelten, weil diese Ehe ging in die Brüche und alles drumherum auch. Und dann kriegst du noch so eine Diagnose und stehst hier auf so einem Scherbenhaufen und hast dann auch irgendwie niemand oder nicht so viele Menschen in deinem Umfeld an deiner Seite, die dir vielleicht auch mal was abnehmen. Letztendlich habe ich immer gesagt oder auch bemerkt, diesen Schmerz oder dieses, boah, mein Kind ist jetzt an so einer Krankheit erkrankt. Also das kann dir niemand abnehmen in dem Fall. Ne? Also er hat, nachdem wir uns entschieden haben, okay, wir gehen diesen schulmedizinischen Weg, das war auch gar nicht so klar, weil ich das eigentlich gar nicht so wollte, diese Chemiekeule. Also ich habe mich schon viele Jahre vorher so auf den ganzheitlichen Weg begeben. Aber gleichzeitig kommt dann auch so diese rechtliche Sache, wenn du ein minderjähriges Kind hast, dann darfst du dich auch erstmal damit auseinandersetzen, okay, was heißt das jetzt, wenn du irgendeine Therapie ablehnst im Erwachsenenalter, dann darfst du das schön machen. Aber so ein Kind hat das Recht auf so eine schulmedizinische Begleitung, so wie es die Medizin vorsieht.
Ah, das ist ja spannend, ja. Obwohl du ja erziehungsberechtigt bist, sage ich mal. Und ja, aber gut.
Und wir haben dann auch Ja gesagt. Also ich habe mich da jetzt auch nicht mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil ich war auch erstmal, ich wusste auch gar nicht, was soll ich da jetzt machen? Oder ich wusste auch nicht, was könnte ich anstelle machen? Also soll ich jetzt irgendwie in Urwald gehen, nach Südamerika zu irgendeinem Heiler oder irgendwas anderes machen? Ich war erstmal total schockiert, weil ich schon jahrelang mich mit ganzheitlichem und Familienaufstellungen für mich schon ganz viel auch geklärt habe, meine Kindheitsthemen. Du hast ja so einen schönen Podcast erst vor kurzem gemacht zum Thema inneren Kind. Und hätte man mich gefragt, dass dein Kind mal an Krebs erkrankt hätte, ich gesagt, ich doch nicht. Na, ich habe da schon ganz viel gemacht, so, das passt alles. Und dann habe ich so gedacht, aha, Schicksal ist immer ein Schritt weiter. So, also ist da wurde ich auch ganz stark mit dem Thema Demut. Demut fürs Leben und auch so die Hingabe an das, was jetzt gerade ansteht und alles andere, was jetzt nicht gerade ansteht, das kannst du dir jetzt mal aus dem Kopf schlagen. Also da wurde ich schon auch so ein bisschen geprüft, würde ich fast sagen.
Und man wird ja so ins Jetzt katapultiert, ne? Also du
Absolut.
Da ist ja nichts mehr in dem Moment mit, mach dir große Ziele, was wir alles aus der Persönlichkeitsentwicklung kennen und träum groß, sondern da bist du natürlich erstmal komplett in der Situation. Ist es dann weitergegangen mit der Erkrankung deines Sohnes?
Also wir haben eben diese ganze schulmedizinische Therapie gemacht. Also es ging dann fast ein Jahr. Und also er hatte ein Sarkom. Ein Sarkom ist ein bösartiger Tumor, sagen wir jetzt mal so weitläufiger Begriff. Der war am Unterarm, es war so eine riesige Beule am linken Arm. Diese Therapie hat man eben auch gemacht, weil man sich die Hoffnung machte, dass dieses Geschwulst dann verkleinert wäre. Weil am Anfang hat man ja noch gesagt, ja, man müsste dem Kind den Arm abnehmen. Und dann habe ich so gedacht, um Gottes Willen, also das willst du ja auch nicht. Also das ist ja auch was, wo du denkst, um Gottes Willen. Also es kam so manchmal so ein Hammersatz nach dem anderen, wo ich so gedacht habe, oh, atmen, atmen. Also ich wurde immer wieder so gebeutelt mit gewissen, zu irgendwelchen Gesprächen hat man mir dann die Psychologin mitgeschickt. Hinterher wusste ich dann, warum sie mir die mitgeschickt haben. Also das eine war die Therapie, wir haben es gut geschafft, er hat es gut geschafft, wir haben die Zeit genutzt, in dem es eben nicht übel war und in dem wir zu Hause waren. Was sich dann aber gezeigt hat, wenige Wochen nach der Reha oder nach abgeschlossener Therapie, dass, wie sagt man so schön, der Krebs geschreut hat und das dann die Lunge betroffen hat. Und ich habe mich dann mit ihm zusammen, ich kann mich noch wie heute an dieses Arztgespräch erinnern, die saßen vor mir wie zur Inquisition und der David guckt mich an und ich habe sofort gespürt, hol mich hier raus, Mama. Mach, was du willst, aber hol mich sofort hier raus. Er hat seine Hände so in diese Lehne von diesem Stuhl gekrallt, weil die sage ich jetzt mal, die zwei Ärzte eben sagten, okay, der Krebs ist zurück, das Kind braucht jetzt eine zweite Therapie oder nochmal eine Therapie oder so irgendwas. Und ich habe ganz klar gesagt, nein, das machen wir nicht. Und dann war erstmal still im Raum. Und dann haben sie gesagt, ja, aber 80% in ihrer Situation würden sich dafür entscheiden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin aber nicht 80%. Ja, aber sie haben doch gesehen, das ist ja lebbar und sie haben das ja gut gemacht. Und Junge, das hast du doch gut geschafft und alles hinbekommen. Und dann habe ich gesagt, von was reden wir hier eigentlich? Es ist vielleicht überlebbar, aber mit Leben hat es jetzt für mich nichts zu tun. Also es wurde immer von der Restlebenszeit meines Kindes gesprochen. Und ich habe gesagt, okay, wenn Sie mir diesen Ball zuspielen, dann nehme ich die Herausforderung an. Aber die Restlebenszeit möchte ich mit ihm hier in dieser Station nicht verbringen. Das gestalten wir dann, wie wir es möchten. Und wie das letztendlich ausgeht, wusste ich auch nicht.
Was mich da nochmal interessieren würde, ist, hast du denn mit David da nochmal konkret auch drüber gesprochen? Also für mich hört es sich jetzt so an, so du hast ihn gefühlt und ich habe ausgesprochen, was er gefühlt hat. Hat er es dir auch so gesagt, dass er keine zweite Therapie will?
Das ist eine Frage, die kann ich dir gar nicht ganz genau sagen. Also was ich wahrgenommen habe, ist, dass er alles getan hat, dass so nach dem Motto, dass der Krebs weggeht in diesem Jahr. Und jetzt hat man ihm gesagt, der Krebs ist immer noch da oder ist zurückgekommen. Und ich habe einfach gespürt, dass er ganz klar signalisiert, okay, ich kann ja verstehen, was die zwei da sagen, aber hier bleibe ich nicht. Mach irgendetwas anderes, was du willst, aber hier werde ich nicht bleiben. Dieses ganze Prozedere mache ich nicht nochmal mit. Das konnte ich ganz klar. Wir haben im Nachhinein da schon drüber geredet, dass es so gut ist und dass er war einfach ein Kind, der sowieso nicht viel geredet hat. Dass ich mich im Nachhinein, so wie jetzt, mit Human Design beschäftige, wusste ich, er ist Manifesto. Also er hat sowieso alles für sich entschieden und ganz oft zu mir gesagt, Mama, das weiß ich alles, aber wieso muss ich das mit dir besprechen? Also er hatte so eine ganz eigene Autorität und für ihn war das ganz klar, dass er überhaupt gar nicht mehr ins Krankenhaus wollte, was auch immer da kommt. Ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, der hat gar keine Angst oder ganz, also die Angst, die ich hatte, so natürlich um mein Kind, die habe ich bei ihm so gar nicht wahrgenommen.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass Kinder da tatsächlich anders davor sind, weil die noch nicht so lange auf der Erde sind, sage ich mal, und so gekommen sind. Ich will jetzt nicht sagen aus dem Nichts, das ist ja Quatsch, aber so auf die Erde gekommen sind, die sind noch nicht so sehr verkopft wie wir. Die sind vielleicht noch viel höher angebunden an das du hast dann, einmal vorweg, David ist dann tatsächlich gestorben mit 14.
Ja, wir haben die Zeit für uns genutzt, für alles, was wir wollten. Und ich habe alles, was er wollte, an alternativen Methoden genutzt und ausprobiert. Manches wollte er auch gar nicht mehr. Also im Nachhinein weiß ich, dass er wahrscheinlich da sich schon mit mir auf diesen Weg gemacht hat. Und das ist ja das, wo wir auch gar nicht so wissen, wo hört das Leben auf und wo fängt denn das Sterben an? Das ist ja so ein weitläufiger Begriff. Und als es dann einfach ganz schlimm wurde, sage ich jetzt mal, die letzten Wochen, also Atemnot, Husten, Schwäche, da sind wir noch 2 Wochen in einer Palliativeinrichtung gewesen, weil ich da gemerkt habe, jetzt komme ich an meine Grenzen. Jetzt kann ich einfach das nicht mehr leisten, weil ich auch Angst bekam, der erstickt oder irgendwas. Oder ich bin ja kein Arzt oder keine Fachkraft, was jetzt hier das betrifft. Und wir hatten eine wunderschöne Zeit in einem mini kleinen, wie so ein Hospiz. Also der Name ist vielleicht erschreckend für viele. Also ich höre das immer so, da ich ja auch schon viele Jahre in dieser Hospizbewegung unterwegs bin, an Begleitungen und schon viele Menschen begleitet habe auf ihrem letzten Weg oder auf dieser letzten Wegstrecke. Es ist meistens sehr intim und sehr emotional und aber sehr, wie soll ich sagen, so ganz verbunden. Und wir haben da auch nicht viel geredet. Und er hat auch die letzten Tage ganz wie er war im Leben, genauso ist er aus dem Leben gegangen. Mutig und selbstbestimmt. Und deswegen heißt meine Facebook-Seite auch so, mutig und selbstbestimmt. Also wenn ich eins mitbekommen habe, so als Vermächtnis von ihm, dann ist es, ich bestimme mein Leben im Sinne von, ich lebe mein Leben auf meine Art und Weise, so wie ich Bock habe. Und wenn ich zu was nicht Bock habe, dann lasse ich es. Und genauso ist es auch gegangen. Und es war schon, wow, also das hört sich jetzt vielleicht für manche von außen gruselig an, aber das war schon ein wilder Ritt und gleichzeitig so eine ganz eigene Art, sein Leben und sein Sterben zu gestalten und zu leben, bis zum letzten Atemzug.
Wow, vielen Dank fürs Teilen, liebe Sabine.
Sehr gerne.
Ich glaube, wenn man da immer noch mal wieder reinfühlt, dann kommen halt all diese Szenen noch mal wieder hoch, die du wahrscheinlich vom inneren Auge immer noch so sehen kannst. Ja. Und ich finde dich auch mutig und selbstbestimmt, weil du bist du begleitest jetzt Menschen, also du machst Trauerbegleitung oder ja, du begleitest Menschen, die einen Tod mitbekommen haben oder in der Familie oder in einer Partnerschaft erleben, Schicksalsschläge erleiden, durch vielleicht auch schwere Krankheiten gehen. Und das Ganze machst du auch mutig und selbstbestimmt. Und ich erlebe dich ja als eine absolut fröhliche Person und eine Person, die so lebenslustig ist. Und man könnte daran auch zerbrechen, ein Kind zu verlieren. Und nicht nur das, du hast dann ein halbes Jahr später deinen ehemaligen Mann, von dem du ja schon getrennt warst, durch einen Suizid verloren. Also das, auch wenn ihr getrennt wart, aber man ist ja so verbunden durch eine Ehe, durch gemeinsame Kinder. Das hast du erlebt und dann hast du auch noch deinen Vater verloren. Also alles ziemlich schnell aufeinander. Wir haben es ja jetzt immer draußen, diese Zeit Corona, dieses Virus ist irgendwie über uns und alle denken, oh Gott, was ist, wenn ich sterbe? Ich würde gern den Hörer, die Hörerin mitnehmen. Wie kann man damit umgehen? Also Also verstehst du mich, du hast 3 Schicksalsschläge erlitten und bist so fröhlich und du bist so eine inspirierende Persönlichkeit, wirklich. Und hier schwebt manchmal etwas über uns, was gar nicht so greifbar ist und die meisten Menschen auch überhaupt nicht betrifft, jetzt irgendwie zeitnah. Wie hast du es geschafft, so stark aus diesen Situationen herauszukommen?
Gerade deshalb, wenn du einen schweren Verlust erleidest oder ich sage jetzt mal, der Tod bei dir einzieht durch so eine Situation, dann kannst du eins nicht vermeiden, dich mit dem Thema des eigenen Sterbens zum Beispiel auseinanderzusetzen. Also du kannst zwar so tun, aber es ist etwas, was dich für immer verändern wird. Es ist auch das, was ich bei anderen erlebe, dass sie so feststecken. Also ich habe eine Trauerreha gemacht und war auch mal in so einer Eltern-Kind-Gruppe, verwaiste Eltern, habe aber gemerkt, genau das, was du beschreibst, das ist nichts für mich, weil ich so das Gefühl habe, am Anfang ist es okay und ich habe getrauert. Ich saß oft hier in der Ecke und habe gedacht, so, ich breche jetzt das Haus über mir zusammen, es ist mir wurscht, ich habe einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, habe ich gesagt. Ja, also Trauern ist ja individuell. Aber ich habe gemerkt, dass es Menschen gibt, die aus diesem Warum und jetzt ist mein Kind, mein Partner tot, es geht das Leben nicht mehr weiter. Das stimmt nicht. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ich habe so viel auch in dieser schlimmen Zeit und auch auf der Kinderkrebsstation, da war auf der einen Seite so viel Lebendigkeit, auch diese Kinder waren so lebendig. Wir haben abends, wenn es dann ging mit dem Essen, mal Pizza bestellt oder die Musik aufgedreht. So. Also dieses Thema Tod hat ja nichts, für mich nichts damit zu tun, nicht lebendig zu sein. Weil, wie gesagt, wo fängt denn der Tod an und wo hört denn das Leben auf? Also das Leben, wenn wir geboren werden, wissen wir ja schon, irgendwann kommt der Tag X. Aber wir wissen halt nicht, wann der kommt. Ne? Ob wir jetzt nur 12 oder 14 Jahre alt werden oder 95. Aber trotzdem gibt es ja so einen Spruch, den ich oft so auf den sozialen Netzwerken lese, dass manche Menschen so leben, als hätte sie ein zweites Leben im Koffer. Ne? Also viele, ja, mache ich noch, ah, ja, wenn ich in Rente bin, ah, ja, wenn ich Urlaub habe. Das sind alles so Sachen, wenn dir so etwas passiert, dann hast du den Fokus wirklich auf den Dingen, die dir wichtig sind. Und alles, was hier noch so Unwichtiges rumkrassiert, ob ich jetzt vielleicht das, ich sage jetzt den Supermarkt nicht, was immer sonntagabends kommt, das Prospekt, das ist dann wurscht, ob es das montags zu kaufen gibt oder nicht. Ne? Sondern da frage ich mich vielleicht, ob ich mit meiner Tochter heute Abend, keine Ahnung, mir vielleicht eine Pizza bestelle und wir uns nicht unterhalten oder so. Oder ob ich mich mit Freunden treffe zum Spaziergang oder mein tolles Buch kaufe. Aber ich mache mir nicht mehr so viele so unnötige Geschichten, die ich nicht beeinflussen kann. Also ich wähle ganz bewusst aus, wen oder was ich in meinem Leben haben möchte, sodass ich wirklich, wenn bei mir dieser Klabautermann anklopft, dass ich dann sagen kann, oh, okay, ist schon soweit, aber ich weiß, dass ich meine Bucketlist dann bei Zeit gemacht habe.
Ja, oh, das ist wunderschön, das ist wunderschön, weil ich erinnere mich gerade an ein Buch und du kennst es wahrscheinlich. Ich kenne nicht den Inhalt, ich kenne nur den Titel, was Sterbende am meisten bereuen oder 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Da hat so eine Altenpflegerin halt die Sterbenden gefragt, so, ne? Und das ist es, glaube ich, ne? Dass wir nachher, ja, was bereuen wir denn? Dinge, die wir nicht getan haben. Wir bereuen doch meistens die Dinge, die wir nicht getan haben.
Genau, in diesem Buch geht es um 5 Dinge, die ich jetzt auch nicht mehr benennen kann. Also, dass ich einfach mehr meinen eigenen Gefühlen gefolgt wäre und dass ich mutiger gewesen wäre. Also, dass wir eben die Dinge bereuen, die wir nicht getan haben. Also vielleicht jemanden zu verzeihen oder zu vergeben, mit dem ich schon 20 Jahre zerstritten bin, oder eben mutig mal eine Reise zu machen oder alleine was auszuprobieren und eben nicht so den gehorsamen, angepassten Weg zu gehen.
Ja.
Also so auch mal ein Abenteuer einzugehen und ein Risiko. einzugehen. Wie heißt es so schön? Leben ist im wahrsten Sinne des Lebens gefährlich. Du kommst nicht lebend raus. Also aus diesem Körper komme ich irgendwann nicht lebend raus. Und es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen nach Galgenhumor an, aber ja, mein Gott, es ist alles so ernst, ne? Mhm. Und was ich mir wünsche, ich begleite viele Menschen nach einer Krankheit zur Unterrichtung, einer Neuorientierung, und ich habe die Hospizarbeit vor 2 Jahren mal so ad acta gelegt, weil es mir so ein bisschen stinkt, dass so wunderbare Arbeit, dass das alles ehrenamtlich gemacht werden soll. Ja. Also es ist immer noch so, dass es eben diese Hospizeinrichtungen, entweder du arbeitest wo, oder diese Begleitung ist ehrenamtlich, so gegen ein bisschen Fahrtgeld. Und ich wünsche mir schon auch mehr Menschen über diese letzte Lebensstrecke zu begleiten, weil da gibt es so vieles, was da an Botschaft auch raus möchte. Jemand, der so nah am Lebensende ist, hat ganz viel Weisheit, hat ganz viel Klarheit. Und es geht auch darum, dass derjenige jemanden braucht, der ihn an die Hand nimmt. Und so jemanden hatte ich zu diesem Zeitpunkt, als David noch ein Jahr Lebenszeit hatte, ein Dreivierteljahr, was ich ja nicht wusste. Aber ich habe eine Heilerin kennengelernt, die auch eine private Hospizeinrichtung hat. Und die hat mir einen magischen Satz gesagt: Ich bin an deiner Seite, ganz egal, wie es ausgeht. Boah, da habe ich heute noch Gänsehaut, weil das war so schön. Und ich habe ja schon auch genug Kraft, und das spürt man auch. Aber in dem Moment, wenn dir sowas passiert und du bist am Ende, du hast das Gefühl als Mama, du kannst diesen Schmerz nicht aushalten. Und du brauchst dann jemanden, der sagt, ich habe auch die Kraft, und es können viele Ärzte und viele Pflegekräfte nicht, merke ich immer wieder. Es braucht Menschen, die sowas Ähnliches vielleicht schon erlebt haben, die sagen, hey, ich bin an deiner Seite, ich unterstütze dich, ich bin bei dir. Und da muss man nicht reden, da muss man auch keine großen Dinge tun, sondern muss man präsent sein. Da darf man präsent sein im Augenblick und schauen, was braucht der zum Beispiel. Vielleicht einfach nur jemand, der mit ihm stumm da sitzt, ja, ihn in den Arm nimmt oder einfach mit ihm weint und ihn stützt, kann ganz unterschiedlich sein. Und ja, das ist was, wo es fehlt an allen Enden.
Das glaube ich. Also ich wusste gar nicht, ich habe eine Bekannte, die macht das ehrenamtlich. Ich wusste aber nicht, dass es hauptsächlich ehrenamtlich ist, diese Hospizarbeit. Das ist sehr ehrenvoll, wenn Menschen das machen. Weil es ist keine leichte Arbeit. Und ich glaube, es ist trotzdem eine, ja, wie du schon gesagt hast, sehr wertvolle Arbeit, weil Sterbende, glaube ich, so weise sind. Also die sind schon in diesem Übergang zur geistigen Welt wieder. Die sind
richtig
total anders angebunden an das Göttliche, wie kleine Babys. Und so sind Sterbende. Und von denen kann man, glaube ich, noch so viel mitbekommen. Also, ja. Also manchmal in Form von Worten oder in Gesten oder ich weiß gerade nicht.
Also da denke ich immer wieder an unsere liebe Elisabeth Kübler-Ross. Ne? Also das hat mich schon bei Zeiten begeistert. Die Bücher habe ich verschlungen. Manchmal denke ich, ich bin auch sowas wie eine moderne Elisabeth. Also vielleicht gibt es eben, es gab glaube ich auch ein Buch von ihr, das gibt es immer noch, was Sterbende für Botschaften haben. Ne?
Entschuldigung, darf ich da kurz einhaken? Die hat doch eine Nahtoderfahrung gehabt, oder?
Genau, also sie war letztendlich so eine Pionierin, was Sterbeprozesse ausmacht. Elisabeth Kübler-Ross, ja, war eine Schweizerin. Und sie hat selber auch eine Nahtoderfahrung gehabt, war dann die letzten Jahre ihres Lebens, glaube ich, ans Bett gefesselt, hatte einen Schlaganfall und hat viel geforscht, war Ärztin. Was ist das, der Tod? Wie kann man das beeinflussen? Was passiert da? Und ich habe einfach das Gefühl, was ich mir wünsche, Menschen, ob sie jetzt krank sind oder alt, dass wir uns bewusst auf diesen Weg machen. Also wenn ich weiß, okay, das und das ist diagnostiziert, auch da ist es offen, also wer weiß, also es gibt krebskranke Menschen, denen hat man 4 Monate prophezeit und dann leben sie noch 4 Jahre. Also das ist ganz individuell, glaube ich, wie du auch.
Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort falle. Ich finde, das
darfst ist du gerne. Eine
der schlimmsten Dinge, die Ärzte tun können, dass sie eine Lebenszeitprognose noch geben. Sie können die Diagnose stellen, aber kein Arzt der Welt hätte mir mitzuteilen, wie lange ich noch zu leben habe. Also das geht in meiner Welt gar nicht, wenn mir so einer was sagt. Also, weil das ist so individuell und Ärzte haben so eine Macht mit ihren Worten und viele Patienten glauben denen einfach dann das Wort. Wenn die sagen, du hast noch 6 Monate, dann ist das Unterbewusstsein so fokussiert auf diese 6 Monate, dass es wahrscheinlich auch eintritt.
Und wenn manchmal wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Ja.
Und doch kann es natürlich auch sein, boah, dass viele Menschen vielleicht auch danach fragen. Ich glaube, mir ging es wie dir. Ich wollte das gar nicht wissen. Mhm. Aber es gibt bestimmt Menschen, die dann sagen, Herr Doktor, Frau Doktor, was meinen Sie, wie lange bin ich noch gesund oder wie lange lebe ich noch? Mhm. Also auf jeden Fall meine ich, dass Menschen auf dem letzten Weg ganz viel Weisheit haben und auch eine Botschaft an die Lebenden. Also so wie mein Kind letztendlich auch wieder sehr viel nonverbal mit mir kommuniziert hat, habe ich doch gespürt, wie er sich verändert, auch menschlich verändert. Also da passiert schon ganz viel, indem sich die Seele ein Stück weit ablöst, indem sie vielleicht in anderen Sphären unterwegs ist, vielleicht auch schon ganz viele Einsichten kriegt. Und das ist für uns Fleischklöpschen, die wir manchmal mit unserem Monkey Mind doch wo ganz anders beschäftigt sind. Welches Paar Schuhe ziehe ich heute an oder muss ich jetzt die Waschmaschine einschalten oder nicht? Es gibt so viel Wesentliches, was uns helfen kann, das Leben viel lebendiger und leichter zu leben, wie irgendwelche Konstrukte von anderen vielleicht zu übernehmen.
Ja, das stimmt. Was hast du denn noch so für Menschen, die jetzt vielleicht tatsächlich in der Situation sind, dass sie jemand, also vielleicht sogar A, eine nicht so tolle Diagnose bekommen haben oder B, einen Menschen kennen, der ihnen nahesteht, der jetzt ja, vielleicht nicht mehr lange zu leben hat. Was wäre denn so ein Gedankengang, den man annehmen kann oder eine Handlungsweise oder ein Verhalten? Kannst du da was teilen mit den Hörerinnen und Hörern?
Also ich kann natürlich meine Sichtweise teilen, weil Ratschläge sind ja auch Schläge, ne? Also und ich mag auch, ich mag nicht so gerne Ratschläge haben, ich mag auch gar keine erteilen. Es ist natürlich jetzt so eine bunte Mischung, aber ich kann so ein paar Sachen vielleicht so aus meiner Sicht teilen. Für Angehörige ist es oft schwer, denjenigen, wenn es jetzt der Partner oder das Kind oder die beste Freundin ist, den seinen eigenen Weg gehen zu lassen. Ne? Dann kommen dann so, ja, du musst doch aufstehen und du musst was essen. Aber was in demjenigen vorgeht, der vielleicht so diese letzte Wegstrecke vor sich haben könnte, sage ich jetzt mal, das wissen wir ja nicht. Ne? Wir haben ja immer so eine Idee, wie was denn einer tun sollte oder was einer bräuchte. Also wirklich demjenigen auch den Raum zu geben, dass derjenige das tut, was ihm gut tut. Auch wenn wir jetzt denken, naja, das kann jetzt aber nichts sein oder so. Ne? Also derjenige braucht eben den Raum für sich und die Angehörigen dürfen da sich manchmal auch etwas zurücknehmen. Weil oft wird ja dann so, ja, der Arzt hat aber gesagt das, aber auch der Arzt weiß ja nicht, was für den da eventuell das Richtige ist, ne? Und auch derjenige, der dann so jetzt als Überleitung krank ist, sich dann nicht immer so viel reinreden zu lassen, sondern wirklich auf dein Gespür, auf deine Intuition zu hören, was brauchst du? Willst du dich einfach vielleicht auch mal ganz zurückziehen von dieser ganzen Außenwelt, die da auf dich eintrommelt und die alle möglichen Tipps und was weiß ich für dich hat, und dich wirklich mal auf dich zu besinnen und vielleicht mal 2 Wochen oder eine Woche zu fasten? Auch das kenne ich aus Büchern oder eben auch aus Videos, was Fasten zum Beispiel Reinigendes, Klärendes auch für die Gesundheit und für die Seele, für die Psyche übrig hat. Und letztendlich Trauern, wenn es dann so weit kommt, ist auch etwas Individuelles. Und auch die beste Freundin kann dich dann manchmal nicht unterstützen, sondern du guckst einfach, was du brauchst. Und wenn es heute ist, in einem roten Kleid durch die Gegend zu hüpfen, weil es dir danach ist, dann ist es in Ordnung. Und wenn du am nächsten Tag die Tür verrammelst und sagst, ich will keinen hier sehen, weil mir geht's scheiße, dann ist es auch okay. Und es gibt da keine Vorschrift von einem Trauerjahr oder von dies oder das und wann man den Friedhof gestalten muss oder auch gar nicht. Mhm. Also da habe ich auch ganz viele Tipps, wie man vielleicht sich besser auf sich fokussieren kann, weil ich habe einfach manche Sachen auch nicht gewusst und habe sie ausprobieren müssen und hätte mir dann manchmal gewünscht, okay, hätte mir das einer gesagt, ne, wie ich es vielleicht hätte besser gestalten können.
Umso schöner ist es, dass es Menschen wie dich gibt und die man sich an die Seite holen kann, wenn dann so ein Fall eintritt, dass entweder was ein Tod droht in der Verwandtschaft, Bekanntschaft oder eingetreten ist oder eine schwere Krankheit. Also wendet euch da gerne, jetzt sprecht die Hörerinnen und Hörer an, wirklich gerne an Sabine oder an Menschen wie Sabine, weil das zu verarbeiten, das manchmal schafft man es einfach nicht alleine. Mhm. Und vielleicht hat man auch noch selber so festgehalten, also das, was du eben angesprochen hast, dass die Angehörigen oft nicht wollen, dass der andere stirbt.
Ja, und klar.
Die Toten oder diejenigen, sag ich mal, die eigentlich sterben wollen oder so weit sind, dass die am Gehen hindert. Also die wollen dann ihre Verwandten nicht traurig zurücklassen und denken immer, nee, eigentlich kann ich ja gar nicht gehen, wenn die hier alle so traurig sind. Und es zeigt sich immer wieder, dass Menschen gerade dann sterben, wenn keiner im Raum ist, wenn keiner da ist und zerrt und sagt, geh nicht.
Genau. Und eigentlich finde ich es, bin ganz ehrlich, fast ein bisschen egoistisch, ne? Wenn ich den anderen daran hindere, wenn ich schon sehe, der ist schwach, der kann nichts mehr essen, der schläft viel, der kann nicht mehr. Also man spricht ja auch von diesem, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff heißt, wenn der Körper so ausgezehrt ist am Lebensende, der hat, also manchmal hatte ich schon das Gefühl, der wird nur von den Angehörigen am Leben gehalten, weil die den nicht loslassen wollen. Und das finde ich schon so ein bisschen, also in der Nacht, als mein Sohn eingeschlafen ist, habe ich im Gästezimmer übernachtet von der Klinik, weil ich war 2 Wochen lang, ich war echt erschöpft, ich war alle, ich konnte nicht mehr, ich habe kaum geschlafen in den 10, 14 Tagen. Dann habe ich gesagt, hör zu, David, ist es okay, ich schlafe mal oben, ich muss mal die Augen zumachen. Du weißt, du kannst immer klingeln, ich bin da. Ja, ja, Mama, also das war, ich wusste, dass der das sagt, aber ich habe mir das nicht erlaubt. Und ich habe wirklich in dieser Nacht dann auch für mich beschlossen, okay, für uns ist beide jetzt eine Grenze erreicht. Ich kann nicht mehr, er kann auch nicht mehr. Ich lasse dich in Liebe gehen, ich lasse dich jetzt los, was immer passiert in dieser Nacht. Ich konnte dann auch wirklich einschlafen. Ich war 4, 5 Stunden oben und dann haben sie mich dann auch aufgeweckt und runtergeholt. Also, und da habe ich auch bewusst, ja, in der Klinik war auch die, also kann ich sehr empfehlen, ist eine sehr schöne Einrichtung und auch wirklich, die haben geguckt, was auch ich brauche. Da war kein Machbarkeitswahn, da hat man wirklich geschaut, was kann man tun, um die Situation zu verbessern, was kann man tun, um zu lindern. Da gab es dann mal eine Massage oder ach, irgendwas anderes, ein tiefgehendes Gespräch und auch ein Arzt, der über diese Sommerzeit eigentlich 3 Stationen hatte zu betreuen, der war immer für mich da, wenn ich ihn jetzt hätte gebraucht. Also er hat vielleicht 5 oder 10 Minuten gehabt manchmal am Tag, aber ich hatte wirklich das Gefühl, in diesen 10 Minuten ist er für mich präsent. Für alle Fragen, für das, was ich brauche. Und hat mich immer gefragt, wie geht's Ihnen? Kriegen Sie das hin? Schaffen Sie das? Brauchen Sie jemanden? Was brauchen Sie? Und das habe ich in den 2 Jahren Kinderonkologie relativ selten gehört.
Ja.
Und das finde ich schade.
Ja, das glaube ich dir. Wow, und toll, dass es wirklich diese Einrichtung gibt, dass es die gibt. Also das ist, man hört es immer wieder, dass es einfach ein schönes Ambiente ist für alle, für die Angehörigen und natürlich in erster Linie für die Sterbenden, ja. Wow, ein tiefes, tiefes Thema, über das wirklich ja kaum gesprochen wird, außer dass viele Leute immer Angst haben. Ne?
Ja, und die Angst, wie heißt so schön, liebe Nicole, die Angst, die verhindert ja den Tod nicht, die verhindert das Leben.
Das darf man mal sacken lassen.
Also das, ich kann ja noch so viel, ich mag halt gerne Bilder, ne? Ich kann noch so viel Angst haben und mich in die Hose kacken. Ja, aber letztendlich muss ich vielleicht den einen oder anderen Schritt trotzdem tun. Also die Angst, die ist ja da. Angst ist, glaube ich, auch was Instinktives in uns, ne? Das ist schon so die Säbelzahn-Tiger-Zeit. Ich könnte ausgestoßen werden oder so. Aber letztendlich darf ich mich von dieser Angst nicht aufhalten lassen. Das ist kein guter Fokus.
Ja, richtig, richtig. Sondern sich der Angst zu stellen und Dinge trotz der Angst zu machen oder mal anzufangen zu leben. Du hast im Vorgespräch gesagt, Tod und Leben sind nicht getrennt voneinander. Es gehört halt auch zusammen. Ne? Wir wissen, okay, irgendwann ist soweit, aber die Zeitspanne davor dürfen wir doch nett gestalten, sage ich mal. Es gibt auch wieder so einen Instagram-Spruch irgendwo, viele Menschen sind eigentlich mit 20 schon tot oder mit 30 irgendwie schon tot. Ich kriege den Spruch jetzt gerade nicht zusammen.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, dass Menschen schon mit 30 gestorben sind, aber mit 95 werden sie erst begraben.
So genau. Nach dem Motto, ne? Ja. Ja, danke.
Aber es ist ja, also solche Leute kennen wir beide, ne? Wo wir, ach ja, es muss oder naja, es geht halt so. Also so diese Sprüche, wo ich, das ist gelebtes Leiden, aber kein Leben.
Sehr gut.
Und das heißt jetzt nicht, liebe Zuhörer, dass ich jetzt alle Tage mega gut gelaunt bin. Das bin ich, ich mache mir auch ziemlich gefrustet über alles Mögliche. Aber was ich, eins lasse ich viel mehr zu. Ich glaube, ich war vorher emotional fast so ein bisschen unterkühlt. So wurde ich einfach auch erzogen. Ne? So Emotionen wurden in meiner Herkunftsfamilie immer so als Drama abgestempelt. Ne? Bleib mal schön hier auf dem Teppich und benimm dich. Aber wenn ich halt wütend bin, dann bin ich wütend. Ne? Also so einfach so diese Emotion auch rauszulassen, auch körperlich raus, ob das jetzt Trauer oder Freude ist, also da finde ich, sind wir Deutschen ja auch nicht gerade Weltmeister im Gefühle zeigen. Und das ist was, es ist mir wurscht, ob ich jetzt in der Öffentlichkeit mal irgendwie ein Gefühl zeige oder weine oder laut bin, weil mich was aufregt. Und das ist auch wichtig, ne? Wir sind viel zu angepasst und auch das ist ja nicht so richtig Leben. Das ist ja so dahin funktionieren und vegetieren.
Richtig, ja, ganz genau. Also sind ja die meisten geprägt, gerade die aus unserer Generation noch, ne? Also das ist, ganz ehrlich, ich habe sie mir gerade mit aufgeschrieben, weil ich bin gerade auf der Suche nach alten Glaubenssätzen aus meiner Familie und der war mir tatsächlich entfallen, aber den habe ich immer gehört, bleib mal auf dem Teppich. Einmal auf dem Teppich und was sollen die Nachbarn denken und stell dich nicht so an. Das sind so Sprüche.
Boah. Also mein Spruch war ganz oft, bist du wieder die Extrawurst? Und heute weiß ich im Human Design, ich habe einen Pionierkanal. Also wer ist denn hier die Extrawurst? Ich kann nur die Extrawurst sein, weil es einfach heißt, mach es anders, sei einzigartig. Also und das mag ich so auch gern so als Schlusswort in den Raum stellen, sei im Leben und im Tod wirklich einzigartig und lebe nach deiner Fasson, so wie du bist und so wie es in dir angelebt ist und was die anderen denken. Wie heißt es so schön? Die Erwartung der anderen ist die Erwartung der anderen.
Sehr gut. Sehr gutes Schlusswort, fast Schlusswort, weil ich möchte natürlich trotzdem auch noch im Podcast Reise meines Herzens gerne hören. Was ist denn noch so ein Herzenswunsch von dir, den du unbedingt noch verwirklichen möchtest?
Oder vielleicht also ein großer. Ja, also ich habe mehrere, ja. Also so ein großer Herzenswunsch ist, ich bin auch sehr gerne wie du unterwegs, auf Reisen, mit sehr wenig Ballast, also mit sehr wenig Materiellem, auch so vom Rucksack. Also ich möchte gerne mal so was wie eine Weltreise machen und mit ganz wenig Reisen, einfach so von Kultur zu Kultur und nur das, was ich so in meinem Rucksack habe und mir noch ganz viele Menschen und vielleicht auch sterbende Menschen anzuschauen. Weil das wird ja in anderen Kulturen ganz anders zelebriert.
Ja, es ist ein richtiges Fest teilweise.
Ja, wenn wir geboren werden, wird auch gefeiert, ne? Und auf der anderen Seite ist dann das große Heulen.
Ja, genau. Und ja. Jetzt muss ich sagen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es in Thailand war oder in Bali, dass ich das erlebt habe. Ich glaube, in Bali, die feiern den Geburtstag immer zweimal im Jahr. Das fand ich auch super, dass man schon mal den Geburtstag schon mal zweimal im Jahr feiert. Das fand ich auch süß. Feste. Genau. Was ist dein Lieblingsreiseland? Wo möchtest du unbedingt, also A, wo möchtest du unbedingt nochmal hin, wo du vielleicht auch noch nicht warst? Und B, was kannst du den Hörern empfehlen, wo sie unbedingt mal hinreisen sollten?
Oh, schon wieder solche Tipps und Ratschläge. Also eins meiner Länder ist Bali, aber auch Mexiko. Und wenn ich in Europa bleibe, dann habe ich gerade so Kreta auf dem Fokus, was ich als sehr mystisch und sehr einladend empfinde. Ich weiß nicht. Da habe ich jetzt keine Empfehlung, was ich den anderen empfehlen kann oder will. Ehrlich gesagt nicht. Nee.
Nö, alles gut. Vielen Dank, liebe Sabine. Ja, ich danke dir von Herzen für das tolle Gespräch, für deinen Mut, für deine Entschlossenheit, weiterhin hier mutig und selbstbestimmt durchs Leben zu gehen und dabei andere Menschen zu unterstützen, auch wieder nach vorne zu gucken in dunkleren Zeiten. Das hilft auch vielleicht jetzt dem einen oder anderen hier, wo wir so eine komische Zeit haben, einfach mal ein bisschen anders auf das Thema zu schauen und mal zu gucken, wie kann ich denn tatsächlich leben, anstatt ständig irgendwie diesen Tod im Hinterkopf zu haben. Das ist so wichtig. Einfach mal wieder losleben, ne?
Und mutig und selbstbestimmt, vielleicht gar nicht alles so zu machen, was man von uns verlangt. Auch wirklich zu spüren, okay, was brauche ich denn jetzt für meine Gesundheit? Was brauche ich für mein Seelenheil? Was will ich denn und was will ich nicht? Und ich glaube, darum geht es schon auch.
Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Sabine. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Fühl dich ganz herzlich umarmt und
ja. Sehr gerne.
Dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, wünsche ich noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du das hörst. Wenn dir dieses Interview gefallen hat mit Sabine, schau auch gerne bei ihr auf der Homepage via sabineosterburg.de oder komm. Genau, ich verlinke es hier nochmal in die Shownotes. Folg ihr gerne auf Social Media und lass dich inspirieren von ihrem Lebensmut. Und empfiehl diesen Podcast gerne, gerne weiter an Menschen, ja, von denen du denkst, der könnte jetzt gerade echt helfen. Das wäre sicherlich ein Geschenk für viele Menschen. Also bis zur nächsten Episode. Tschüss.
Tschüss.